Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit bin ich im Auto unterwegs gewesen. Ich hatte davor von einem lieben Menschen ein Geschenk bekommen. Es war eine Audio-CD mit einem Lebensbild über Hudson Taylor, diesen großen Missionar. Und dieses Lebensbild habe ich mir dann angehört beim Autofahren. Und ich bin gespannt gewesen auf das, was mich da erwartete. So ein bisschen kannte ich das Leben, wusste um ganz viele Dinge, die dort passiert waren, um vielen Segen, den Hudson Taylor dann auch gewirkt hat, in Asien halt. Und war aber auch gespannt auf das, was mir gesagt würde, über das einfach, wo er wirklich durch tiefe Nöte gegangen ist. Denn er hat viel, viel Schweres erleben müssen. Aber wie ich die CD gehört hatte und die schließlich fertig war, da war das überhaupt gar nicht erwähnt worden. Also wenn man dieses Lebensbild von der CD bekommen hatte, hatte man so einen Eindruck, naja, alles, was sein Problem war, hat er weggehustet. Ne? Das war vollkommen egal, also das war alles überhaupt gar kein Thema. Nicht? Also persönliche Angriffe halt, nicht wirtschaftliches Not und all diese Dinge. Überhaupt kein Problem halt. Nicht? Also es war alles nur ganz super und das war so, ich sag mal, in die Richtung gehend, wenn man mit Jesus geht, dann tut ihr nichts mehr weh in der Welt halt nicht und nach kurzer Zeit wird alles auch wieder gut und es wird alles nur glücklicher und alles nur besser. Und das war oder ist weit weg gewesen von dem, was auch das Tatsächliche im Leben von Hudson Taylor ausgemacht hat. Aber bei dem Hören, da ist mir eins klar geworden und ich habe das häufiger auch schon erlebt, auch wenn ich sag mal, sehr fromme Literatur gelesen habe, dann haben die Brüder oder Schwestern, die das geschrieben haben, gut gemeint. Die wollten anderen Mut machen, nicht? Zur Nachfolge. Und haben dann so ein bisschen bei so Lebensbeschreibungen so die negativen Dinge, die Anfechtung, die Glaubenskämpfe so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, nicht? So nach dem Motto, also wenn wir jemanden präsentieren wollen und wenn wir ein bisschen so Mut machen wollen zur Nachfolge Jesu, dann ist es besser, wir sprechen über diese bisschen unangenehmen Dinge nicht, lassen wir sie mal wegfallen. Das führt dann manchmal, gerade als Pastor erlebt man das in der Seelsorge, dann einfach auch bei manchen Leuten zu falschen Bildern. Die lesen dann sowas, die hören sowas und denken sich, ja, bei diesen großen Männern und Frauen, da war das immer nur ein Ansteigen, ständig wachsend halt, nicht in der Zuversicht und in der Freude. Aber bei mir sieht es ja ganz anders aus. Dann ist das manchmal sogar noch erschwerend, wenn man solche geschönten Bilder sieht. Das Tolle ist, dass die Bibel so nicht arbeitet. Die schönt Nachfolge nicht. Die spricht wunderbar über das, was es heißt, Christus nachzufolgen. Jawohl, Halleluja, wenn du Jesus nachfolgst, da kann ich dich nur beglückwünschen. Das Beste, was dir passieren kann, kriegst du viel Segen, kriegst ewiges Leben halt und wirst auch den Sinn deines Lebens finden. Aber die Bibel spricht eben auch davon, dass das eben nicht nur ein Wandern über die Höhen ist. Und darum soll es ja gehen in diesem Gottesdienst, dass Männer und Frauen, die im Glauben stehen, auch im Glaubenskampf stehen und manchmal wirklich im existenziellen Glaubenskampf. Und ich habe uns ein Wort für heute rausgesucht zu diesem Thema, dass das deutlich macht, wo die Bibel auch wiederum in aller Klarheit spricht und das nicht irgendjemand, sondern ein ganz großer Mann des Glaubens, nämlich der Prophet Jeremia, der das zum Ausdruck bringt, wie hart das ist, in der Nachfolge zu stehen. Und wir wollen hören als Predigttext Jeremia 20, die Verse 7 bis 11. Dort heißt es, Herr, du hast mich überredet. Und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen. Du hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich. Und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien. Frevel und Gewalt, so muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken. Und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte und ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held, darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses Wort von Jeremia, diese klagenden, traurigen Worte über seinen Dienst, Herr, und willst über und durch diese Worte zu uns sprechen, in unsere Nachfolge, in unseren Glauben hinein. Damit wir das verstehen, was diese Worte von Jeremia für eine Bedeutung für unseren Glauben haben, Herr, dazu brauchen wir in dieser Predigt deinen guten Geist, dass wir das verstehen und annehmen können, was du uns zu sagen hast. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben, über Jeremia, drei Punkte. Jeremia überredet, zweitens Jeremia überfordert und drittens Jeremia überwältigt. Das erste, Jeremia überredet, so heißt es hier im Vers 10, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen, du bist mir zu stark gewesen, du hast gewonnen und ich bin darüber zum Spott geworden, täglich, jedermann verlacht mich. Hier spricht einer, der ganz klar in der Nachfolge des Allmächtigen steht, einer der größten Propheten des Alten Bundes, aber der unter diesen Dingen, die dort passieren, fast zerbricht. Der auch keine Freudigkeit an seinem Amt hat, sondern der es klar ausspricht, bin überredet worden. So wie es Ihnen vielleicht mal geht, wenn Sie an der Tür früher so ein Zeitungsabo bekommen haben, nicht, wo Ihnen einer das so aufgeschwatzt hat, nicht, wo Sie schließlich unterschrieben haben und sich hinterher geärgert haben, dass Sie die Unterschrift runtergesetzt haben. Oder beim Autokauf, wo Ihnen der Autoverkäufer so ein bisschen das Auto so schmackhaft gemacht hat und Sie sich so ein bisschen haben verführen lassen und es hinterher zutiefst bereut haben. Du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Und glauben Sie mir, das ist ja keine singuläre Stelle im Buch des Jeremia, sondern das ist ganz häufig, ein paar Kapitel zuvor, da sagt er, du bist mir ein trügerischer Born geworden. Er wirft das Gott richtig vor, halt nicht, dass er da richtig hadert mit dem, dass er zweifelt an seiner Berufung, an seinem Dienst. Der steht in tiefen Zweifeln. Und das ist etwas, liebe Brüder und Schwestern, das kommt im Glauben vor. Die Zweifel, die Anfechtung und die Kämpfe. Und das können und sollen wir nicht wegleugnen. Ja, das haben wir an anderer Stelle auch schon gesagt, Zweifel müssen wir bekämpfen, das ist nichts Gutes. Aber es wäre schlimm, wenn wir sagen, dieses, was nicht gut ist, das leugnen wir einfach weg, als gäbe es das bei uns nicht. Denn die Bibel leugnet das nicht weg, sondern die spricht das offen an. Ganz offen, immer wieder und nicht nur hier. Wir haben eben den Psalm 22 von dem großen David gelesen. Ich habe das als Hausaufgabe mit unter den Predigtzettel geschrieben. Lesen Sie den zu Hause nochmal in aller Ausführlichkeit. Da ist einer tief im Zweifel drin, der versteht nicht mehr, was hier passiert. Der ist doch der gesalbte König. Und was sind das für Dinge, die Widerstände? Da kommen auch bei ihm die Zweifel hoch. Oder denken wir an den größten Prophet des Alten Bundes, Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, nicht? Als er im Gefängnis sitzt, da lässt er bei Jesus anfragen, bist du es denn jetzt wirklich oder bist du es nicht? Jetzt weiß er es auf einmal nicht mehr. Da kommt er in Schlingern in seinem Glauben und sitzt im Gefängnis. Da merkt man, wie es an ihm arbeitet. Auch da wieder die Überlegung, habe ich mich vielleicht nur überreden lassen? Bin ich vielleicht nur auf jemanden reingefallen, der gar nicht das ist, was er vorgibt? Oder Elia in der Wüste halt, nicht? Der auch halt nicht die Berufung erfahren hat, aber dann damit komplett hadert. Die Bibel spricht das an. Und die Bibel hat dafür eine eigene Gattung. Wirklich diese Klage. Klage gegen Gott. Das ist ja hier auch diese, wir nennen das diesen Text hier eine Konfession Jeremias, also eine Anklage, ein Bekenntnis, wie er wirklich drauf ist. Das gibt es in der Bibel immer wieder. Es gibt eine eigene Gattung im Buch der Psalme, Klagepsalme, wo Menschen eben auch ihre Zweifel, ihre Anfechtung, ihre Fragen an Gott thematisieren. Es gibt sogar ein eigenes Buch von Jeremia, die Klagelieder. Das ist eine eigene Gattung. Und das ist wichtig, dass wir das lesen und hören, dass Gott uns das deutlich macht, dass wenn wir in diesen Zweifeln sind, wenn wir in diesen Dingen sind, wo wir denken, wir sind ja nur überredet worden, wenn wir nicht mehr genau wissen, uns halt, dass wir wirklich vor Gott kommen und das thematisieren. Ja, Lob und Dank ist wichtig und das ist das Allerwichtigste, dass wir das Gott immer wieder entgegenbringen, gar keine Frage. Aber das andere gibt es in der Bibel auch. Auch Zweifel und Klage. Und unser Leben umfasst beides. Lob und Dank, das erleben wir, aber es kommen eben auch Zeiten, wo wir zweifeln und wo uns zur Klage zumute ist. Und da ist das Tolle, dass Gott uns Mut macht, auch das ihm gegenüber zu artikulieren. Ich erlebe das immer wieder, auch gerade so im frommen, ich sage jetzt mal pietistischen Milieu in unserem Umfeld, wo Menschen Angst haben, das auszusprechen. Das sind zum Teil ganz treue, ganz liebe. Und die beten und danken und alles, aber dazu sind sie nicht bereit. Obwohl es ihnen im Herzen so ist, trauen sie sich das nicht auszusprechen. Aber liebe Brüder und Schwestern, da möchte ich euch Mut zu machen, das hält unser Gott aus. Wenn es in unserem Herzen so ist, dass wir in unserem Herzen einen Zweifel haben, wenn wir uns von Gott überredet fühlen, wenn wir Kämpfe haben, wenn wir momentan nicht weiter wissen, wenn wir merken, unsere Nachfolge ist in Stocken geraten, dann dürfen, nein, dann sollen wir Gott das sagen. Und das sollen wir ihm auch klagen, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass wir dieses Ventil aufmachen und nicht so nach dem Motto wegdrücken, unterdrücken und dann vielleicht noch intensiver all die anderen Dinge leben, die vermeintlich richtig sind in unserem Glauben. Der große Theologe und Philosoph Kierkegaard hat einmal gesagt, nichts ist dem Christsein mehr zuwider, als das, wenn man Christentum spielt. Nichts ist dem Christsein mehr zuwider, als das, wenn man Christentum spielt. Dass wenn man nicht authentisch ist, wenn ihr in eurem Herzen das spürt, dass ihr da traurig über Dinge seid, dass ihr euch bei Gott beklagen wollt, dann unterdrückt das nicht, sondern bringt es ihm. Der sieht es doch sowieso, der kennt euch, der wusste schon, bevor ihr darüber nachdenkt, bevor ihr geboren wurde, dass ihr dahin kommen würdet. Deshalb dürft ihr das auch aussprechen. Das ist Zeichen einer lebendigen Beziehung. Ich möchte das mal so sagen, stellen Sie sich mal vor, meine Tochter würde in der Schule gemobbt und ihr wird schlecht gehen in der Schule, die wird nach Hause kommen und ich würde sie fragen, Schatz, wie war es denn in der Schule? Und die würde mir das nicht sagen, das war ganz prima, Papa, ist alles in Ordnung und alle haben mich lieb. Da wäre ich nicht nur traurig darüber, das, was meine Tochter erlebt, sondern da wäre ich auch traurig darüber, dass sie nicht das Zutrauen hätte, mir das zu sagen, was sie wirklich am Herzen fühlt. Die Probleme, die ich im Glauben habe, liebe Brüder und Schwestern, meine Anfechtung, meine Kämpfe, die müssen zu dem, der mir den Glauben schenkt, damit er mir helfen kann. Wenn ihr Zahnschmerzen habt, dann geht ihr nicht zum Augenarzt oder geht ihr nicht zum Kfz-Mechaniker und fragt den um Rat, sondern dann geht ihr zum Dentisten, zum Zahnarzt, der euch helfen kann. Und wenn ihr Probleme im Glauben habt, dann geht zu dem, der euch den Glauben geschenkt hat, Jesus Christus, der durch seinen Heiligen Geist den Glauben in euch wirkt und benennt das, damit er euch helfen kann. Aber versucht das nicht zu unterdrücken. Denn wenn das unterdrückt wird, diese Probleme, diese Anfechtungen, diese Kämpfe, dann passieren zwei Dinge. Entweder es baut sich nach der Zeit so eine Aggressivität auf. Da wird man sauer. Das sind zum Teil Leute, die in der Gemeinde, ich sage das auch mal ein bisschen selbstkritisch so zu unserem Bereich, das sind dann so die ganz besonders Harten. Wenn die merken, ich habe selber Zweifel im Glauben, dann kriege ich die am besten dadurch übertüncht, dass also rechts von mir fundamental gesehen die Wand ist. Und da muss ich noch härter gegen andere vorgehen. Dann dekliniere ich in der Gemeinde alle durch. Nicht? Das ist ein aggressives Verarbeiten dieser Probleme. So nach dem Motto, was nicht sein darf, das ist auch nicht da, das unterdrücke ich, aber dadurch werde ich immer härter und immer liebloser. Das ist so eine Sache, da werde ich aggressiv gegen andere. Viele unserer Gemeindeproblematiken, die wir haben, in den gläubigen Gemeinden haben damit zu tun, dass tatsächlich diese Dinge unterdrückt werden. Und dass dann Leute, die es noch gut meinen, aber dann zu einem anderen Verhalten verführt werden. Weil sie nicht ehrlich sind gegenüber Gott. Das ist das aggressive Verarbeiten dieser Probleme. Das andere, das ist das depressive Verarbeiten. Nicht, dass man sich dann gegen andere wendet, sondern so, dass man das mit sich selber ausmacht und sich so klar macht, das stimmt doch alles gar nicht. Und dem Widersacher immer mehr Raum gibt, nicht? Du bist doch gar nicht gläubig und es stimmt ja alles gar nicht. Und sich so langsam zurückzieht, nicht so langsam von der Herde abtrennen lässt, nicht so Schritte zur Seite und naja, das, was mal brennend in mir war, so mit 16 oder mit 26, jetzt mit 46 trägt es nicht mehr ganz so halt, nicht? Das ist sowas Depressives und auch das ist etwas, nicht, was in den Rückzug führt, was letztlich vieles kaputt macht halt, nicht? Gott sei Dank müssen wir das nicht. Die Bibel macht Mut. Glauben Sie mir, wenn Gott das gewollt hätte, dass der nur Spitzenleute im Dienst gehabt hätte, Leute, die überhaupt keine Schmerzen spüren, die immer nur lächeln durch alles hindurchgehen, die hätte er schaffen können, gar kein Problem. Aber der schafft jemanden wie Jeremias. Der war 50 Jahre Prophet. Lesen Sie mal dieses Buch Jeremia, nicht? Der hat gelitten wie kein anderer halt, nicht? Der wurde geschlagen, der wurde verfolgt, der wurde ausgegrenzt, der wurde verlassen, der wurde verschleppt, nicht? Und er hat es nicht weggelächelt, sondern hat es durchlitten, nicht? Und das Buch ist ein Zeugnis davon, wie es Gott entgegenschreit, was bei ihm los ist im Glauben. Und damit ist er authentisch und damit ist er auch vollmächtig. Ja, er hat das Gefühl, überredet worden zu sein. Und das bringt er diesem Gott vor seinen Thron. Und dazu möchte ich euch Mut machen in diesem ersten Punkt. Egal, was ihr fühlt gegenüber Gott, eure Ängste, eure Zweifel, eure Klagen, die ihr habt. Gott hält das aus. Ganz im Gegenteil, der möchte das. Eure authentische Auseinandersetzung mit ihm, dass er ihm genau sagt, was los ist halt. Dann kann er euch helfen. Aber wenn ihr die Dinge so verbergt und irgendwas weiterspielt, dann könnt ihr die Dinge nicht erwarten, dass Gott Sachen verändert. Ich möchte euch Mut machen zu authentischer Nachfolge gegenüber dem Heiland. In der Gemeinde könnt ihr machen, was ihr wollt. Da kriegen es die Leute vielleicht nicht mit. Aber der Herr sieht es doch sowieso. Und deshalb möchte ich euch Mut machen zu einer Beziehung wie Jeremia hier, die wirklich das auch ausspricht, das, was er fühlt im Gebet zu diesem Gott. Denn das macht Gott uns deutlich, indem er uns diesen Text überliefert. Jeremia überredet, das ist das Erste. Das Zweite, Jeremia überfordert. Da lesen wir Vers 8, denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn das Herrnwort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Und dann berichtet er weiter, wie seine Freunde und die Gesellen auf ihn lauern, wie er ob der Verkündigung des Wortes Gottes zum Feind aller geworden ist. Jeremia hat kurz vor dem Untergang Jerusalems prophezeit und hat viele Droh- und Gerichtsworte der Stadt sagen müssen. Und das haben die nicht hören wollen. Die wollten das nicht hören. Die Botschaft, das klare Wort Gottes, was sich dann einige Jahre später auch erfüllt hatte, nicht? Das wollten die nicht hören. Aber Gott schickt den Boten immer wieder raus und sagt, du musst es ihnen sagen, du musst es ihnen sagen. Da kommt dann der Punkt, wo er sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das hält doch kein Mensch aus. Immer nur gegen Widerstände, immer nur, dass die anderen einen anfechten. Das ist zu viel. Ja, ganz was anderes, wenn man so Glücksbotschaften bringt, die Leute, die um ihn rum waren, nicht die hauptamtlichen Priester vom König angestellt, die machten nur die Glücksbotschaften, die sagten immer, wird schon alles wieder gut werden halt, nicht, und die Gefahr der Babylonier, das wird sich schon geben halt, nicht, die kamen immer mit diesen Glücksbotschaften halt, nicht, und viel Geld und viel Heil und langes Leben und Gesundheit, das kommt an, ist gar kein Thema, nicht, damit kann man richtig was machen halt, nicht, dann sagen die Leute, prima, also so eine Religion wollen wir, ne? Aber wenn da einer kommt und zur Buße ruft und sagt, Leute, ihr werdet untergehen halt, ihr habt den Herrn verlassen halt, das ist nicht richtig. Dann gibt es Widerstände und das hält der Prophet kaum mehr aus, der ist überfordert. Wir würden heute vielleicht sagen, der hat den kompletten Burnout über das, was ihm da abverlangt wurde. Und was das erleben wir in der Bibel immer wieder, dass Männer und Frauen der Bibel auch immer wieder Überforderungen erleben in ihrem Dienst. Elia in der Wüste eben. Das ist so der klassische Burnout unter dem Wacholderbusch. Kann nicht mehr, ich will sterben. Ich kann nicht mehr. Fix und fertig, das war zu viel. Gewaltige Dinge erlebt, ja, aber ich kann nicht mehr. Ich habe euch auf dem Predigtzettel, habe ich euch Psalm 73 als Hausaufgabe draufgeschrieben, der Asafs Psalm halt, nicht? Müsst ihr mal lesen, die ersten 22, nur Dinge, wo der sagt, ich verstehe gar nicht, was hier los ist, Gott, nicht? Das kann doch nicht sein, halt nicht. Ich arbeite für dich und den anderen, die gar nichts von dir wissen wollen, denen geht es so gut, die sind gegen mich. Ich verstehe es nicht mehr, auch da komplette Überforderung halt nicht. Jesus in der Bergpredigt, ihr müsst euch das mal durchlesen, was dort steht, Matthäus 5 bis 7 halt nicht. Und das müsst ihr mal ernst nehmen, da werdet ihr ganz schnell merken, was es heißt, in dieser Welt überfordert zu sein als Nachfolger Jesu Christi. Das resultiert daraus, dass wir, wenn wir wirklich in der Nachfolge stehen, nicht Diener von Menschen sind, sondern Diener des Allerhöchsten. Wenn ich Diener des Allerhöchsten bin und bei ihm mitmache, bei seiner Arbeit, da werde ich immer wieder an die Überforderung kommen. Ihr müsst nur denken an so ein Wort, nicht? Matthäus 28, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, nicht? Nicht nur so ein bisschen, nicht nur hier in Bremen, alle. Das ist mir gegeben, als Auftrag euch gegeben, nicht? So viel zum Thema Überforderung. Wir arbeiten für den Allerhöchsten, nicht für Menschen. Und daraus resultieren auch die Überforderungen. Daraus resultieren auch die Widerstände, die daraus erwachsen halt nicht. Jeremia ist nicht dahin gesandt, um den Menschen irgendwas zu sagen, was denen gefällt, sondern muss ihnen die Botschaft Gottes ausrichten. Er arbeitet nicht erfolgsorientiert, er arbeitet auftragsorientiert. Er kriegt einen Auftrag von Gott, aber nicht das, wofür er arbeitet, ist dazu angeleitet, dass die Leute klatschen. Jesus sagt uns, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt nicht, ihr seid der Honig der Welt. Und wenn du Salz der Erde bist, dann wirst du es erleben, wie Überforderungen kommen, wie Menschen dir nicht zuklatschen, sondern wie du angefeindet wirst. Das habt ihr alle schon erlebt, nicht? An eurem Arbeitsplatz, in eurer Verwandtschaft. Wenn ihr klare Sache mit Jesus macht, dann erlebt ihr, wie die Anfeindungen kommen, nicht? Und wie man sich denkt, ja meine Güte, in der Gemeinde, das ist so einfach. Aber hier, wo ich der Einzige bin, das gehört mit zur Nachfolge dazu, diese Überforderungen. Aber wisst ihr, das hat zu tun eben auch mit unserer Berufung, mit unserer Profession. Wenn ich Christ bin, habe ich eine Profession, eine Berufung. Genau wie ein Arzt oder wie ein Richter. Und Menschen, die eine Profession haben, die handeln an denen, die ihnen anbefohlen sind, nicht nach dem, dass die anderen sie gut finden, sondern die handeln danach, was ein übergeordnetes Ziel ist. Ein Richter kann den Menschen, mit denen er zu tun hat, den Angeklagten nicht das sagen, was die gerne hören wollen, sondern der muss Recht sprechen. Ein Arzt kann einem Patienten nicht das sagen, du bist kerngesund, weil er dem damit gefallen tun will, sondern er muss ihm die Wahrheit sagen, damit er zur Gesundung kommt. Und ein Christ muss den Menschen, die ihm gegenüberstehen, die Wahrheit von Jesus Christus bezeugen, davon, dass es ohne Jesus kein ewiges Leben gibt, damit der zum ewigen Leben kommt, ob dem das gefällt oder nicht. Und wenn er damit in Frage gestellt wird, das ist egal, das ist unsere Aufgabe. Aber das führt dazu, dass wir in das Leiden geführt werden, weil die Welt das nicht hören will, genauso wie bei dem Jeremia. Und nicht nur bei Jeremia, auch bei Paulus. Paulus sagt mal in Galater 6, durch das Kreuz Christi ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Ich bin der Welt gekreuzigt. Das heißt, wenn du der Welt das Kreuz Christi vor Augen führst, dann wirst du auch das erleben, was der Mann am Kreuz erlebt hat. Der Bote des Kreuzes, der wird immer kreuzförmig werden. Das heißt, wenn du Evangelium weitersagst in Klarheit und Wahrheit, wirst du die Widerstände dieser Welt erleben. Und das wird dich an deine Grenzen bringen. Das wird dir die Überforderungen zeigen. Das geht gar nicht anders. Auch ein Paulus, da habe ich euch auch einige Texte aufgeschrieben, halt nicht, der hat das erlebt, die Grenzen, an die er hineingekommen ist. Nicht? Das geht nicht ohne. Nachfolge Jesu Christi wird nicht, wenn sie ernst genommen ist, ohne Überforderung kommen, dass ihr merkt, ich kann hier nicht mehr, das ist mir zu viel, das schaffe ich gar nicht, das hat mit der gewaltigen Aufgabe zu tun, mit der wir es zu tun haben. Hier ist so eine Kirche, die kannst du renovieren, das ist eine große Aufgabe, ist gar kein Thema, aber wenn ich als Handwerker dem stellst, dann kannst du das überschlagen, wie lange brauchst du und wie viele Leute, da kannst du so eine Aufgabe schaffen, aber die Aufgabe in dieser Welt als Diener Jesu Christi zu leben, das ist eine Sache, die wird dich immer überfordern. Egal wo du stehst, ob du Kirchvorsteher bist, ob du Pastor bist, ob du im Kirchdienst arbeitest, egal was du machst, wenn du Zeuge Jesu bist, dann wirst du die Überforderungen erleben. Auch das gehört zum Glauben mit dazu. Aber dazu sind wir aufgerufen. Wir haben das eben gehört in der Evangeliumslesung. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, so sagt der Heiland Jesus Christus. Und dazu möchte ich dir auch Mut machen. Ja, die Aufgabe, vor der du stehst, die ist gewaltig. In deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Umgebung. Das ist was Großes. Wenn du Nächstenliebe üben sollst an deinem Arbeitsplatz, wenn du Vergebung weitergeben sollst in deiner Familie, wenn du ehrlich sein musst in dieser Welt halt nicht, das sind Dinge, die überfordern uns als Menschen. Aber das ist gut, dass wir nicht alleine sind, sondern dass Jesus bei uns ist und uns die Kraftzulagen gibt, die es braucht, auch wenn es hart ist. Aber was ich hiermit sagen möchte, ist, euch Mut zu machen, wenn ihr vielleicht an Stellen seid, wo ihr sagt, das schaffe ich gar nicht. Ich bin so klein in meiner Kraft halt nicht und ich kriege so viel Widerstände. Das ist normal. Das ist das normale Arbeiten. Das ist das normale Arbeiten, das Jeremia erlebt hat, das normale Arbeiten, das Elia erlebt hat, das ist das normale Arbeiten, das ich erlebt habe, Luther erlebt hat und andere großen Leute, also ich bin kein großer Mann, aber die anderen sind groß halt. Aber das wirst du auch erleben, das wirst du auch erleben, die Überforderung, dass das, was vor dir ist, ganz groß ist und dich eigentlich überfordert, dass du sagst, das geht über meinen Horizont hinaus. Und so eben auch bei Jeremia hier. Er erlebt seine Überforderung. Er erfährt das, dass er denkt hier, ich bin überredet worden. Aber da kommt noch etwas anderes. Da bleibt es in dieser Geschichte nicht stehen. Denn da kommt es jetzt zum Dritten. Er darf erfahren, wie groß das Wort Gottes und das Mitgehen Gottes ist. Und davon wird er überwältigt. Jeremia überwältigt. Das ist das Dritte in diesem Text. Ja? Jeremia artikuliert das ganz genau. Sein Leiden, sein Kampf, seine Überforderung. Aber er berichtet auch von dem, was ihn weiter Prophet sein lässt. Er ist überwältigt von zwei Dingen, einmal vom Wort Gottes und zum anderen von dem Mitgehen Gottes. das eine vom Wort Gottes überwältigt sein. Da lesen wir hier im Vers 9, da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Also der ist so weit gekommen mit seiner Überforderung, mit dem, was ihm nicht gefällt, wo er so verzweifelt ist, wo er so viel Klage hat, dass er sagt, ich schmeiß den Bettel hin, ich mach's nicht mehr. Pfeif auf meine Berufung halt nicht. So sagt es der Prophet hier, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen, obwohl er weiß, dass es da einen lebendigen Gott gibt. So weit ist das gekommen. Und dann kommt dieses wunderbare Wort, aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer in meinen Gemeinen verschlossen, dass ich es nicht mehr ertragen konnte, ich wäre schier vergangen. Das Wort Gottes, das brennt in ihm. Das ist stärker als all seine Verzweiflung, als all sein Kummer. Da gibt es etwas Größeres und das lässt ihn weitermachen. Er hat Kontakt gehabt mit dem Stärksten und Mächtigsten, was es in dieser Welt gibt, das Wort Gottes. Und weil er Diener dieses Wortes Gottes ist, kann er nicht einfach hinschmeißen. Ja, die Erfahrung ist furchtbar und das verschweigt Jeremia nicht. Aber es gibt noch etwas, was viel größer ist als das Allerfurchtbarste, nämlich die Erkenntnis, dass es die reine Wahrheit gibt, eben im Wort Gottes. Und das brennt ihn in seinem Herzen, das überwältigt ihn gegen die Selbstdurchsetzungskraft des Wortes Gottes. Da kommt er mit all seinem Kummer, mit all seinen Klagen, mit all seinen Fragen nicht an. Und das ist was Großartiges, das zu erleben, wie stark das Wort Gottes ist halt nicht. Und das ihm auch dann trägt in dieser Situation und ihm die Kraft gibt, weiterzumachen. Das überwältigt ihn. Das Wort Gottes, das sage ich immer wieder, ist das Stärkste und Großartigste, was es gibt. Alles vergeht in dieser Welt, aber das Wort Gottes besteht. Das Wort unseres Heilandes Jesus Christus halt nicht. Ist das Wort, dem du das Leben zu verdanken hast, ist das Wort, das diese Welt geschaffen hat, ist das Wort, das diese Welt auch beenden wird halt nicht. Und wenn du damit Kontakt hast, da wirst du Dinge erleben und erfahren, die einfach nur überwältigend sind. Das brennt dir im Gebein. Sei es, dass es dich drängt, einen Dienst zu tun, einen Zeugendienst abzulegen, sei es, Das ist, dass du den Trost kriegst, den du brauchst halt. Sei es, dass du die Korrektur erfährst für dein Leben, die notwendig ist. Das ist unglaublich. Deshalb ist mir auch so dran gelegen, dass ihr immer Bibel lest, dass ihr immer wieder Predigt hört. Nicht? Und deshalb wiederhole ich das auch immer. Lest in der Bibel, auf dass das Wort in euch wirken kann und euch von innen heraus überwältigen und verändern kann. Gerade dann, wenn ihr in Krisen seid, gerade dann, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch überfordert habt, dann habt ihr erst recht, ganz viel Notwendigkeit am Wort Gottes, auf das es euch stärken und kräftigen kann halt nicht. Das Wort Gottes kann alles tun. Nicht bei dem Hauptmann von Kapernaum, der da kommt und sagt, mach meinen Knecht gesund. Und Jesus sagt, ich komme in dein Haus, willst du tun? Und sagt nur, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Ein Wort. So stark ist das Wort Gottes halt nicht. Ein Wort. Hebräer 4 lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens halt nicht. Das ist so wunderbar, wenn man das erlebt hat, nicht? Das ist das Großartige. Deshalb bin ich auch Diener des Wortes Gottes. Ich arbeite ja nicht für die Landeskirche hier. Die bezahlen mir das Geld und ob die da froh oder nicht drüber froh, das ist eine Sache halt nicht. Aber arbeiten tue ich für denjenigen, der das Wort gegeben hat, für Gott und für sein Wort. Ich bin Diener des Wortes Gottes und habe das auszustreuen und dem muss ich gehorsam sein. Und nicht deshalb, weil das eine fixe Idee ist, sondern weil ich das erleben durfte, wie stark und wie großartig das Wort Gottes ist. Das ist etwas, was niemals einen enttäuscht, was immer Bestand hat halt nicht. Das, was großartig ist. Und das überwältigt Jeremia. Und das lässt ihn trotz seines Kummers weitermachen. Und das möchte ich dir sagen, wenn du in Not bist, in Kummer bist, wenn du angefochten bist, wenn du einen Glaubenskampf hast, nicht? Dann ist es das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, mit dem du kämpfen kannst halt, nicht? Das ist das Einzige, was dir helfen kann. Nichts anderes. Nicht irgendwelche tollen Sprüche von irgendwelchen Leuten halt, nicht? Nicht irgendwelche, was weiß ich, Wellness-Oasen, wo man ausspannt. Das Wort Gottes, das ist überwältigend, da ist alle Hilfe halt. Aber nicht nur das. Das Wort Gottes, sondern das andere, was Jeremia überwältigt, ist das Mitgehen. Er ist ja ganz alleine. Der ist von allen verlassen, von seinen Freunden, von seinen Verwandten, damals in Jerusalem halt. Niemand steht zu ihm, der König ist gegen ihn, die etablierte Priesterschaft ist gegen ihn, alle sind sie gegen ihn halt, nicht? Der Einzige, der zu ihm steht, ist Gott, so heißt es hier im Vers 11. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Das darf er erleben in seinem Elend. In seinem Angefochtensein, in seinem Glaubenskampf, dass eines noch größer ist, die Erfahrung der Nähe Gottes, sein Mitgehen. Mehr hat Jeremia nicht, aber mehr braucht es auch nicht. Und das Bei-uns-Sein Gottes, das Mit-uns-Gehen Jesu, ist auch letztlich das Einzige, was uns verheißen ist für unsere Nachfolge. Uns ist nicht verheißen, dass wir das ganz große Glück hier auf Erden bekommen, die gute Gesundheit, die gelingende Ehe, nicht mal der Erfolg für unsere Arbeit, wenn wir denn im Reich Gottes tätig sind, uns verheißen. Frucht ja, aber nicht menschlicher Erfolg. Das Einzige, was uns verheißen ist, ist, dass Gott bei uns ist, dass Gott mit uns geht, dass Jesus da ist halt. Das ist das Programm, was Gott für sich festgelegt hat, schon als er seinen Namen offenbart, damals im Dornbusch halt nicht, als Mose vor auch seiner unglaublichen Aufgabe steht, Überforderung halt, ich kann das nicht machen, müssen Sie mal nachlesen, diese Sache, 2. Mose 3, nicht? Also sagt, geh nach Ägypten, hol mein Volk raus, auch wieder so eine Überforderung, wer bin ich denn, nicht? Da wird er auch so halb überredet, nicht? Die machen ja einen langen Deal, nicht? Da widerspricht Mose immer wieder, nicht? Aber das ist das, was Gott ihm da mitgibt. Als er da fragt, was soll ich dir denn sagen, wer du bist? Dann sagt er, ich bin Jahwe. Ich bin der, ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mit dir gehen, so kann man das übersetzen. Da, wo du hingehst, da werde ich auch sein. Mehr oder nicht, nur diesen Namen, dass der Gott mit ihm sein wird und mit ihm gehen wird halt nicht. Nicht mehr, aber mehr braucht es eben auch für diesen Mose nicht. Und er wird auch mit dieser gewaltigen Aufgabe fertig, das Volk rauszuführen, weil Gott mit ihm geht, weil Gott bei ihm ist. Psalm 23, dieser wunderbare Psalm, nach dem Psalm, den wir heute gelesen haben, nach dem Psalm 22, kommt der Psalm 23, wunderbar geartet in der Bibel halt, nicht? Nach dem Klagepsalm, dann der Psalm über den guten Hirten. Da heißt es da, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, der Psalmist, das ist ja David, der beide Psalme geschrieben hat, der erlebt auch viel Schlimmes. Aber das andere erlebt er eben auch neben dem Schlimmen, dass der Herr da ist, dass er mitgeht halt, nicht? Und auch bei unserem Missionsauftrag, nicht, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, halt nicht. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Ich bin bei euch, auch da wieder die Zusage unseres Herrn und Heilandes halt nicht, bei uns zu sein. Klar ist das eine Überforderung, eine Aufgabe, wenn wir die ganze Welt missionieren müssen. Aber er ist ja da. Er hat uns sein Mitgehen und sein Dabeisein zugesagt. Das erleben die Männer und Frauen der Bibel immer wieder, dass das, was vorhin ist, da haben wir drüber gesprochen, viel zu groß ist. Aber das andere erleben sie auch, dass er, der lebendige Gott, ihnen zur Seite steht, dass Jesus Christus da ist. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, in meinem Prozess stand mir niemand bei, ich bin von allen verlassen worden, aber der Herr stand mir bei. Aber der Herr stand mir bei. Bonhoeffer schreibt dieses wunderbare Lied oder dieses Gedicht im KZ, als auch wieder alles verlassen ist, er ganz alleine, geschlagen, geschunden, kurz vor dem Tod steht nicht, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Jesus ist da, egal was passiert in eurem Leben, er ist da. Und das möchte ich denen gerade zusprechen, die in so Jeremia-Situationen momentan sind, die momentan drin sind und Glaubenskämpfe haben, die Zweifel haben, die angefochten sind. Das wollen wir ernst nehmen, das wollen wir vor den Herrn bringen. Aber eins darf ich dir im Namen des Allmächtigen sagen, für das, wo du momentan drin bist. Er, Jesus, ist bei dir. Das ist die Zusage, auf die du dich verlassen kannst. Du bist nicht alleine. Der gute Hirte geht mit dir. Sein Stecken und Stab trösten dich. Und egal, welches finstere Tal vor dir liegt, er, Jesus Christus, steht dir zur Seite. Das ist die persönliche Botschaft, die du mitnehmen darfst, für das, was vor dir liegt. Ja, das ist gewaltig. Ja, das mag dich überfordern. Aber du bist nicht alleine. Jesus ist bei dir. Wisst ihr, das macht auch diesen Text hier so überzeugend. Nicht? Der Jeremia sagt das in einer Form, die wir uns vielleicht gar nicht trauen würden auszusprechen. Solche Worte würden wir nicht finden halt, nicht? Er klagt das alles an, aber dann sagt er dieses wirklich Erlösende, aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held, nicht? Das ist so authentisch. Da ist nicht einer nur, der immer nur Lob, 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 Lob und dann kommt dann das Letzte dazu, sondern obwohl, nicht, das ist so ein konzessives Verhältnis, nicht, obwohl so viel Schlimmes da ist, hat er diesen Trost in Gott. Und das ist genau dasselbe bei uns halt, nicht? Diesen wunderbaren Trost dürfen wir auch haben. Ich habe einen Kumpel gehabt, der hatte so einen Porsche 911, so einen alten. Und der war begeisterter Porsche 911-Fahrer halt, nicht? Und der hat nur Ärger mit dem Auto gehabt. Das hat einen Haufen Geld gekostet. Das war mehr kaputt, also musste er mehr reparieren lassen, als es sich bewegt hatte halt, nicht? Und wenn du mit dem gesprochen hast, da machte immer so eine Litanei nach dem Motto halt, das ist alles kaputt und das muss wieder machen und alles und weiß der Kuckuck was nicht. Also was der einen Ärger mit dem Auto hatte, nicht? Aber wenn der anfing von seinem Auto zu sprechen, wenn er auf der Autobahn war, ne, dann schwärmte der und dann sagte er, das war immer, ich will kein anderes Auto fahren. Obwohl alles so schwierig war. Ich will kein anderes Auto fahren, hatte ich. Der war richtig begeistert. Und das wünsche ich euch für eure Anfechtung, für eure Zweifel. Die wollen wir ernst nehmen und wollen wir nochmal zu sagen vor den Herrn bringen. Aber ich wünsche euch auch diese Erfahrung, dass ihr wisst, für wen ihr das alles erlebt. Jesus Christus. Und dass ihr immer wieder spürt, dass er euch zur Seite steht, wie ein starker Held. Und dass ihr das auch in all eurem Elend wirklich mit gläubigem, frohem Herzen sagen könnt. Ja, manches ist nicht einfach in meinem Leben. Manches ist auch schwierig in meiner Nachfolge des Herrn. Aber er ist bei mir wie ein starker Held. Und deshalb bin ich froh und treu in der Nachfolge, genauso wie es in Jeremia gewesen ist. Halt nicht. Dass ihr wirklich überwältigt davon seid, dass der Herr Jesus Christus mit euch geht. Über Jeremia, Jeremia überredet, Jeremia überfordert, Jeremia überwältigt. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben und an deinem Glauben segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen und treuen Herrn. Amen.